Ja, ihr Lieben, das ist jetzt eigentlich eine Fortsetzung von dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Wir sind unseren Herzen bewegt worden, einen Blick zu tun in das Herz Gottes, in diese Tiefen. Und ich denke, es tut einfach gut, weiterzumachen, uns auch mit dem Herrn Jesus zu beschäftigen. Wir wollen erstmal an einigen Stellen sehen, wie der Herr Jesus die Welt gesehen hat, wie er die Menschen gesehen hat. Und wir gehen da zuerst nach Matthäus 14. Und was wir sehen werden in den vier Stellen, die wir lesen wollen, ist, dass es jedes Mal so war, dass wir vom Herrn lesen, dass er etwas gesehen hat. Und dann lesen wir, dass es in ihm eine Empfindung hervorgerufen hat. Und dann lesen wir, dann sehen wir, dass diese Empfindung ihn dazu veranlasst hat, zu handeln, etwas zu tun. Diese drei Schritte. Sehen, innerlich bewegt werden und dann daraufhin zu handeln. Dann wollen wir uns selbst mal die Frage stellen. Und der Wunsch von diesem Vortrag jetzt heute Abend noch ist wirklich einfach der, dass wir am Ende vielleicht jeder für sich, dass wir beten und sagen, Herr Jesus, gib mir deinen Blick. Gib mir einfach deinen Blick für die Welt. Es geht euch ja auch, ich denke so wie mir, dass wir uns einfach immer mehr, wir wünschen uns doch mehr Liebe zu den Menschen und wir haben den Eindruck, wir lieben die nicht genug. Und wir empfinden, dass wir nicht genug Barmherzigkeit haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wann habt ihr das letzte Mal vielleicht geweint über eine Seele? Oder über eine Situation. Und es ist einfach so der Wunsch, dass wir wieder ganz neu den Blick des Herrn Jesus bekommen. Matthäus 14 lesen wir von dieser sehr bekannten Begebenheit, wo der Herr Jesus die Volksmenge sieht. Wir lesen in Vers 14, 13 am Ende. Und als die Volksmenge es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Wir wissen, dass er sie gelehrt hat. Wir wissen, dass er sie dann versorgt hat. Aber es begann damit, dass er sie gesehen hat und er wurde innerlich bewegt. Was passiert bei dir, was passiert bei mir im Herzen, wenn wir Volksmengen sehen? Wenn wir so ein Stadion sehen, das voll ist mit Menschen, wir müssen davon ausgehen, dass ein ganz großer Teil von ihnen nicht bekehrt ist. Wenn wir eine Fußgängerzone sehen, die gefüllt ist mit Menschen, deren Augen nie nach oben gehen, fast nie mal überhaupt über Gott nachdenken, auf dem Weg sind wie auf einer Autobahn weg von Gott, bewegt uns das. Der Jesus war innerlich bewegt über diese Volksmengen. Wir gehen nach Markus 10. Da begegnet der Herr Jesus diesem reichen jungen Mann, der behauptete, seit seiner Jugend das Gesetz gehalten zu haben. Und dann sagt der Herr, dann lesen wir in Vers 21, Jesus aber blickte ihn an, liebte ihn und sprach zu ihm, eins fehlt dir. Wir wissen, was er dann getan hat. Er hat dann versucht, ihn von seiner Sündhaftigkeit zu überzeugen. Aber es begann damit, dass der Herr Jesus ihn angeschaut hat und hat ihn geliebt. Und dieser Mensch war religiös. Und heute sind wir umgeben von religiösen Menschen auch, die jetzt in unser Land gekommen sind. Viele Muslime, wenn man mit ihnen spricht, sie haben eine Gottesfurcht, wenn sie auch fehlgeleitet ist. Aber sie sind oft, ja, Menschen, ich liebe diese Menschen, ich liebe Muslime, muss ich wirklich sagen, natürlich nicht genug, aber sie sind oft so aufrichtig auf Suchen. Lieben wir sie? Lieben wir die Menschen? Oder wenn wir in anderen Ländern sind, wir sehen Menschen, die hingebungsvoll ihre Religion leben, in den Tempel gehen, ihr ganzes Geld zum Teil wirklich spenden und ausgeben. Sie haben Eifer, aber nicht nach Erkenntnis. Bewegt uns das?
Wir sind in Indien oft an Tempeln vorbeigefahren, da stand dann jemand drin und verbeugt sich vor einem Stück Holz. Und das ist immer wieder erschütternd, es trifft einen ins Herz. Wie traurig ist das? Der Jesus hat diesen Menschen geliebt. Ich denke, weil er gesehen hat, dass er schon eifrig war in seinem Leben. Aber er musste noch die Sündenerkenntnis bekommen und der Jesus hat es versucht. Wir gehen nach Lukas 19. Lukas 19 ist eine sehr ernste Stelle. Ist der Jesus auf dem Weg zum letzten Mal in diese Stadt Jerusalem und er hält auf dieser Anhöhe, da lesen wir in Vers 41, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn du doch erkannt hättest und wenigstens an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Vers 45, und als er in den Tempel eingetreten war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben. Wieder das Gleiche, er hat gesehen, er hat geweint und dann hat er gehandelt. Hier schaut der Jesus auf diese Stadt Jerusalem und was hat er da gesehen? Warum hat der Sohn des Menschen, warum hat er da geweint? Was hat ihn da so bewegt? War es die Stadt, die ihn so verachtet hatte? War es die bevorstehende Kreuzigung? War es, dass sie ihn zu Tausenden schreiend aus der Stadt rausjagen würden? Nein, wir sehen in den folgenden Versen, was es war. Denn der Jesus, er schaute in seiner Allwissenheit, er schaute nach vorne, 40 Jahre ungefähr nach vorne, in die Zukunft. Und er beschreibt ihm dann, was auf diese Stadt zukam. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir zu Boden strecken und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und wir lesen in einem Gleichnis, was der Jesus über dieselbe Begebenheit erzählt, von einem Königssohn. Und von dem König, dem eine Hochzeit gemacht werden soll, und dem König, der zornig darüber wird, dass die Diener, die einladen zu dieser Hochzeit, dass die getötet werden. Und dann steht da, dann wurde der König zornig und er sandte seine Armee. Und genau das ist in Jerusalem auch passiert. Der König ist zornig geworden über den Umgang mit den Jüngern, die umgebracht wurden, Stephanus und andere. Und wenn der König zornig wird, und das ist Gott, dann ergeht es einer Stadt so wie dieser Stadt. Wir haben das eben gehört. Wir haben die Liebe Gottes zu predigen. Aber wir müssen und die Liebe Gottes vor unsere Herzen halten. Aber wir müssen auch diesen Zorn Gottes auch vor unsere Herzen halten und auch vor unsere Augen und uns bewusst machen, was auch über diese Welt kommen wird. Diese Ereignisse, die Jerusalem zugestoßen sind, die waren so schrecklich. Aber was über diese Welt kommen wird, das ist noch viel schrecklicher. Wenn wir dann Offenbarung lesen, 15 und 16, und wir lesen dann vom Kelch des Zornes Gottes oder von der Kälte des Grimmes Gottes, eine Kälte, die getreten wird und die Trauben, die zertreten werden und das, was dann fließt, das spricht von menschlichem Blut. Und es ist Gott, der trampelt. Das steht da, das bedeutet das. Und dann lesen wir von Hagelsteinen, die so schwer sind wie Talente. Und ein Talent ist 34 Kilo. Und das fällt auf die Erde runter. Was glauben wir, was hier los sein wird? Und das müssen wir uns einmal vor die Augen halten. Wir müssen uns da bewusst machen, was abgeht. Und das ist vielleicht, das ist sicherlich in 40 Jahren passiert. Wir sind jetzt 2019. Wann kommt der Herr? Glauben wir wirklich, dass der Herr nicht in 2050 schon gekommen ist? Schauen wir doch mal runter jetzt den Zeitstrahl. Schauen wir doch mal runter. Und wann passiert das? Was die Bibel sagt, passiert. Es wird passieren. Die Frage ist, bewegt uns das? Und ich muss bekennen, ich weine da nicht, absolut nicht ausreichend drüber, über das, was den Menschen bevorsteht. bitten wir den Herrn, Herr Jesus, zeig mir doch ein wenig mehr von dem, was auch auf diese Welt zukommt. Und gib mir diesen heiligen, ernsthaften Wunsch im Herzen, die Menschen auch in der richtigen Weise auch davor zu warnen. Dann gehen wir nach Lukas 15, die bekannte Stelle von dem barmherzigen Samariter. Lukas 10. Da sehen wir diesen Samariter, der uns vom Herrn Jesus spricht. Und er war auf der Reise. Er kam zu diesem Mann hin, der da am Wegesrand lag, halb tot. Und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu, verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Hier ist er herabgestiegen von seinem Pferd, von seinem Tier, und er hat einen großen Aufwand betrieben, um diesem Menschen zu helfen. Habe mich total gefreut, eben hier mit dem Zahn zu sprechen. Der erzählt mir von Obdachlosen und von Junkies, denen geholfen werden muss, auch hier oben im Westerwald. Und einfach von der großen Not, die da ist. Aber die Frage ist, sehen wir diese Menschen? Sehen wir diese Menschen? Sehen wir die, die am Wegesrand liegen? Und das müssen ja jetzt nicht Obdachlose sein, die wirklich wortwörtlich am Boden liegen. Aber wie kaputt ist unsere Gesellschaft? Aber sehen wir das? Oder schauen wir weg? Gehen wir wenn wir in der Straßenbahn sitzen oder im Bus oder im Zug oder irgendwo stehen, schauen wir den Leuten doch mal ins Gesicht und lesen wir doch mal, was da abgeht bei denen. Die Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit, die steht den Menschen doch immer mehr ins Gesicht geschrieben. Geht das auch an uns? Früher wurden Lieder geschrieben. Ach, würdest du den Heiland kennen, wüssten es doch die Leute, wie es beim Heiland ist. Und solche Lieder wurden geschrieben. Ich frage mich, wer die heute noch schreibt. Dieses brennende Verlangen, Leute, ihr müsst unbedingt den Herrn Jesus kennenlernen. Dann wird nicht alles gut in eurem Leben, aber er gibt euch Hoffnung. Lasst uns doch den Herrn bitten, dass er uns auch das gibt und dass wir dann auch bereit sind, ein Opfer zu bringen. Vielleicht herabzusteigen von unserem Niveau, uns auf das Niveau runterzulassen. Wir kennen die Anwendungen aus diesen Stellen. Und dann wirklich Sorge zu tragen. So hat der Herr Jesus die Menschen gesehen, die Welt gesehen. Die Stadt gesehen und er war innerlich bewegt. Wie weit stehe ich dahinter zurück und du? Ich möchte jetzt uns fragen, wie siehst du die Welt? Und uns einige Fakten und einige Zahlen einfach präsentieren. Und ich sage jetzt mal vorab, nagelt mich jetzt nicht auf den einzelnen Zahlen fest und die verschiedenen Quellen, es gibt unterschiedliche Zahlen, aber der Trend und das grobe Bild, nimm das mal mit. Die Welt in Zahlen. Es gibt immer mehr ungläubige Menschen im Verhältnis. Es gibt natürlich immer mehr Menschen, aber es gibt auch im Verhältnis immer mehr ungläubige Menschen. 1900 gab es 1,1 Milliarden ungläubige Menschen. Heute oder 2016 sind es 4,9 Milliarden Menschen. Das sind unbeschreibliche Zahlen. Dagegen gibt es immer weniger kulturübergreifende Missionare. Und jetzt, wir reden über Mission, wir reden auch jetzt mal viel über kulturübergreifende Mission. Wir reden auch gleich nochmal über Deutschland. Aber es gibt immer weniger kulturübergreifende Missionare. In 2000 waren es 450.000 und 16 Jahre später sind es nur 386.000. Heute, Stand 216, haben 81% aller Moslems und Hindus und Buddhisten noch nie einen Christen getroffen. Auf dieser Karte sehen wir jetzt verschiedene Farben und das ist vom Joshua Project, die sich zur Aufgabe gemacht haben, die unerreichten Völker kartografisch zu erfassen. Und die roten, hier steht Unreached Least Reached People. Das sind die unerreichten Völkerstämme.
Jetzt kann man sich unterhalten über die Definition, was heißt unerreicht. Das bedeutet nicht, dass nie ein Missionar da gewesen ist, aber das bedeutet, dass heute ein Volksstamm keine eigene Bibel hat in der eigenen Sprache und keinen Zeugen, der ihn, also keine Kirche hat, ja, keine etablierte Kirche oder ein Zeugnis, was dort missionarische Arbeit macht. Und das sind alles Punkte. Wir wollen uns jetzt mal in besonderer Weise über dieses 10-40-Fenster unterhalten. Das 10-40-Fenster ist hier vom 10. bis zum 40. Breitengrad, quasi dieser Abschnitt hier. Und dazu ein paar Zahlen. In diesem 10-40-Fenster lebt über die Hälfte der Weltbevölkerung. Klar, Indien, große Teile Chinas sehen wir, Afrika, da ist die Sahara, okay, aber im Norden auch bevölkert. Nahe Osten auch sehr bevölkert. In diesem Fenster wohnen 80% der Armen. Und arm bedeutet, dass sie weniger als $2 am Tag haben. Die meisten dieser Länder sind für Missionare verschlossen. Entweder durch die Regierung oder durch eine Religion, die es extrem schwer macht, dort zu leben und zu missionieren. Es ist nicht unmöglich, aber es ist sehr schwer. Weltweit gibt es 16.600 Völker. Davon sind 6.700 unerreicht. Noch heute. Und 5 von 6 unerreichten Völkern wohnen in diesem Abschnitt, in diesem Gebiet. Jetzt haben wir gehört, dass es immer weniger Missionare gibt. Dann lesen wir, dass nur einer von 10 Missionaren unter diesen unerreichten Völkern arbeitet. Nehmen wir diese Zahlen einfach mal mit und beten für dieses 10-40-Fenster. Wie siehst du die Verteilung geistlicher Ressourcen? Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Ich vergleiche jetzt hier die USA mit dem Rest der Welt. In den USA gibt es über 5000 christliche Buchhandlungen und im Rest der Welt sind 4000 der 6500 Sprachen immer noch ohne Bibel. Das sind jetzt mal so, ich nehme die groben Zahlen. In den USA 2000 christliche Fernseh- und Radiostationen. Ich weiß, in Russland, 2015 auf jeden Fall, gab es keine einzige. Größte Land der Erde. Weltweit 400 insgesamt. Wir können jetzt über Internet sprechen und verschiedene Entwicklungen. Es gibt auch sehr positive Entwicklungen und erfreuliche Entwicklungen, die die Mission auch massiv vorantreiben werden. Aber das sind auf jeden Fall auch Fakten. 85% aller gedruckten Bibeln sind in englischer Sprache für die ca. 15% der englischsprachigen Bevölkerung. Oh, die Welt, 15% sprechen Englisch. Aber sie bekommen 85% aller gedruckten englischen Bibeln. In den USA gibt es 4 Bibeln im Durchschnitt in jedem Haus. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe mehr. 80% der Weltbevölkerung hat noch nie eine Bibel besessen. Man liest Berichte davon in China, wenn in die Hausgemeinde zum ersten Mal eine Bibel kommt und die wird rumgereicht, am Ende ist die eingeweicht von Tränen. In den USA gibt es ungefähr 400.000 Gemeinden, christliche Gemeinden, die alle einen Pastor haben und im Durchschnitt kommt ein Pastor auf 500 Mitglieder pro Gemeinde. Und im Rest der Welt, wenn man die Missionare aufteilt auf die Weltbevölkerung, dann ist es einer auf 500.000. Und ich frage mich, ob das nicht auch noch ein bisschen zu tief gegriffen ist. Wir lesen Matthäus 14, lesen wir dieses Gleichnis, wo der Jesus, oder nicht das Gleichnis, die Geschichte, wo der Jesus den Volksmengen zu essen gibt. Wir waren da ja eben. Und stellen wir uns einfach mal vor, wir wären diese Volksmenge hier und der Jesus, der würde hier vorne stehen und uns sagen, so, jetzt hier sind die Brote und die Fische und teilt mal aus, Und ich würde jetzt losgehen und sagen, Alex, bitteschön hier und Ottmar, hier ist Brot und Fisch. Und dann würde ich zurückkommen und würde mir was holen und würde wieder zum Alex gehen und wieder zum Ottmar und zurückgehen und Fisch und Brot holen und dann, ja, die gleichen, warum nicht? Und hinten da, hallo, hier auch, bitteschön, hier auch, bitte. Aber nein. Und das soll das so ein bisschen zeigen, wir haben so viel. Wir haben so viel. In den Versammlungen, ein Sonntagsschullehrer, der weiß mehr. Der weiß mehr als ein Durchschnittspastor, den ich in Indien getroffen habe. Wir haben so viel bekommen. Wir haben so große Reichtümer. Und es gibt unfassbare Bedürfnisse. Gläubige, die sich freuen, wenn man ihnen nur erklärt, dass die vier Evangelien den Herrn Jesus von vier verschiedenen Aspekten zeigen. Was das für eine Freude auslöst. Und wir denken, das wird bei uns bei jedem Vortrag am Anfang so halb monoton wird das erwähnt. Ja, wissen wir ja, kennen wir ja und so. Das sind Sachen, die uns entschuldigbar, die uns fast langweilen. Und da hinten strahlen die Augen und wir denken uns, wunderbar, hab ich noch nie gesehen. Ich sage das jetzt mal so ein bisschen so krass, weil wir müssen uns dessen bewusst sein, wie wenig man den Gläubigen helfen kann und Freude machen kann. Wir haben eben gehört, dass sich ehemals missionierte Gebiete verändert haben und heute wieder Missionsfelder sind, weil sich die Gemeinden, die Lehre, weil die verbessert wurde. Und das geht genau in die gleiche Kerbe. Weil manchmal hat man ja den Eindruck, man könnte sagen, ja, es ist schon sehr viel passiert, es ist doch, wird doch sehr viel missioniert, in Afrika ist doch richtig was los, in Indien auch, stimmt auch. Aber, jetzt schaut mal gut hin, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Das ist 1960 die Weltkarte und was man hier sieht, das sind Regionen, die evangelikal sind. Und evangelikal heißt, mit einem guten Evangelium erreicht worden sind und wo sich viele bekehrt haben. Und je mehr Christen da sind oder missionierte Christen, desto dicker ist das hier. Seht ihr das? Das ist so ein bisschen 3D, ja, so ein bisschen dreidimensional. Das ist also jetzt sehr breit hier. Okay? In Grönland ist halt nichts los. Okay? Hier ist auch einiges, aber nichts in Indien, wenig in Indien. So, jetzt passt mal auf. 2010. Wollen wir mal zurück. Und schaut mal, wo ist denn explosionsartig hochgegangen? Achtet mal auf Südamerika, Brasilien zum Beispiel. Ja, sehen wir das? Ich würde sagen, wunderbar. Brasilien holt auf mit Nordamerika. Okay, Entschuldigung. Afrika. Passiert auch viel. Ja, gut. Asien, können wir auch nochmal hinschauen. Wunderbar. Explosion von Evangelium, von Mission. Nur ist das, was da gepredigt wird, ist oft Wohlfahrtsevangelium, und ist oft Gesetzlichkeit ohne Ende und hat mit dem echten Evangelium überhaupt nichts zu tun. Was haben wir in Indien erlebt, wie Leute unter Druck gesetzt werden von christlichen Pastoren, die behaupten, das Evangelium zu predigen, die ihr wirklich viel Geld geben, weil die immer gedrückt werden und gepusht werden, Geld abzugeben und zu spenden und zu machen und sich dann Heilung dadurch zu erwerben von Gott oder Segen oder Eheglück oder Familienglück und das alles. Eine Sklaverei. Und die müssen auch missioniert werden. Denen haben wir unheimlich was zu geben. Das heißt, wir können in Indien genauso in die Gemeinden reingehen und den Leuten das Evangelium erzählen. Römer 1 bis 8, kannst du rund um die Uhr kannst du das predigen. Rund um die Uhr. Was für uns basic sind. Aber das brauchen die. Und die Gaben sind dem Leib gegeben, möchte ich an der Stelle ja auch nochmal erwähnen. Sie sind dem Leib gegeben. Wenn du eine Gabe hast zu lehren oder Seelsorge zu betreiben oder zu evangelisieren, dann ist das für den ganzen Leib. Dann dürfen wir uns nicht auf den Kreis derer, mit denen wir das Brot brechen, beschränken. Sondern wir haben eine Verantwortung, rauszugehen und den Gläubigen diese Schätze zu bringen, die wir haben. Ich verstehe das. Natürlich brechen wir dann mit denen nicht das Brot und wir sehen auch ab, dass wir Dienstgemeinschaft haben. Das ist nicht der Punkt, sondern wir gehen und wir dienen ihnen mit der Gabe, die der Jesus uns gegeben hat. Und das ist die Verantwortung, die wir haben. Und das ist ein riesiges Missionsfeld. Diese missionierten Gebiete, die haben große, große lehrmäßige Herausforderungen.
Und da haben wir, die wir Gott sei Dank so viel gute Belehrung bekommen haben, haben unheimlich was zu trinken. Und unheimlich was zu lernen. Auch. Wo das nicht passiert, sieht das so aus. Das hat mir der Philipp Kraus geschickt. Ob ihr das glaubt oder nicht, der nennt sich Prophet. Der hat den Namen, und lasst uns jetzt mal nicht lachen. Das ist einfach zu mies. Der hat den Prophet, der hat den Namen Doom. Doom heißt Verderben. Ja, wie ein Prophet sich Verderben nennen kann, weiß ich nicht. Aber es ist sehr passend. Warum? Weil er hier vorgibt, dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und was macht er da? Er besprüht die mit Moskitospray. Und diese armen Menschen, die sind so irregeleitet, dass sie in der Schlange stehen und sich mit Moskitospray ins Gesicht sprühen lassen. Unter dem Glauben, in dem Glauben, dass sie jetzt vom Heiligen Geist erfüllt werden. Die brauchen das Evangelium, die brauchen gute Belehrung. Diese armen Seelen, diese armen Lämmer, die ohne Hirten sind, die haben keinen. Dieser Pastor kommt auf die Idee, dem Mitglied in seiner Gemeinde eine lebendige Schlange zu verfüttern. Und so weiter. Ich denke, wir können da jetzt auch viel drüber sagen, was. Es ist einfach, ja, die Bedürfnisse sind riesig, auch an diesem Punkt. Saubere Lehrung zu bringen, ein klares Evangelium. Ja, unsere Augen sollen hier geschärft werden. Und wenn man über Mission spricht, wir haben jetzt über Afrika gesprochen und Indien und China und Südamerika, und dann ist ja immer das, was eigentlich auch jetzt wieder ganz wichtig ist zu erwähnen, dass es natürlich zu Hause anfängt. Und das ist auch so richtig. Aber wir haben das so oft erwähnt, immer wenn der Vers kommt, geht hinaus in alle Welt, was hört man dann immer wieder? Aber es fängt zu Hause an, es fängt zu Hause an. Wir haben das so oft gehört, dass man auch in der Versuchung ist. Dieser Vers, der ist immer so angewandt, dass man manchmal den Eindruck hat, dass er genau das Gegenteil von dem sagt, was er eigentlich sagt. Dieser Vers sagt, geht hinaus in alle Welt. Natürlich fängt es zu Hause an. Natürlich. Dann fangen wir mal zu Hause an. Wie siehst du dein Viertel, deine Stadt, dein Land? Wir wollen jetzt mal ganz kurz über Deutschland reden. Weil es geht ja darum, was für einen Blick haben wir. Diese Gebiete jetzt einfach zu verstehen, in diesem rosa, lila, die sind evangelisch, mehrheitlich evangelisch. Was das heute bedeutet, wissen wir auch, evangelisch, also die Schrift ist natürlich nicht mehr Gottes Wort. Stellvertretende Sühnungsopfer gibt es auch nicht mehr in der evangelischen Kirche, weitestgehend, keine Ausnahmen. Jungfrauengeburt und diese ganzen Dinge werden natürlich total angezweifelt, ja. Das wahre Evangelium findet man in der evangelischen Kirche nur noch in ganz seltenen Ausnahmefällen. Bedeutet absolutes Missionsfeld. Was dein Geld ist, ist katholisch. Die katholische Lehre, die katholische Kirche sind Feinde des Kreuzes Christi. Sie sind ein anderes Evangelium. Und sie sind Missionsfeld und nicht Missionspartner. Und gerade wird diese Bestrebung vorwärts getrieben in evangelikalen Kreisen und in die Gemeinden rein, dass immer mehr auch die katholische Kirche zum Missionspartner erklärt wird. Dabei hat sich die katholische Kirche keinen Millimeter wegbewegt in Richtung der evangelischen Kirche oder des evangelischen, wirklichen reformatorischen, protestantischen Glaubens. Nicht einen Millimeter. Das wird oft verkannt. Dann hört man manchmal, ja, es gibt aber doch mal einen Katholiken, der sich bekehrt. Es gibt auch in der katholischen Kirche, gibt es auch Gläubige. Da gibt es hier und da mal einen Fall. Nur, das mag sein, nur wenn jemand, der in der katholischen Kirche ist, sich bekehrt, dem Evangelium glaubt und errettet wird, dann hat er aufgehört, katholisch zu sein. Dann ist das, was er geglaubt hat, hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun, sondern er hat das Evangelium geglaubt. Und das ist der katholischen Lehre total entgegengesetzt. Vielleicht ist er noch zur Zeit in diesem System, aber er hat aufgehört, Katholik zu sein. So gesehen kann man nicht davon sprechen, dass es gläubige Katholiken gibt. Ich möchte das nochmal an dieser Stelle erwähnen. Weil uns der Wind der katholischen Kirche noch sehr rau in die Nase pfeifen wird, in nicht allzu naher Zukunft. Nicht allzu entfernter Zukunft. Und dann gibt es die natürlich im Osten, die keine Religion haben, einer der weltweit dunkelsten Gebiete, also atheistischsten Gebiete.
Im Wettbewerb in Nordkorea, habe ich mal gehört.
Der Osten Deutschlands. Ja, was machen wir damit? Was sind diese roten Punkte? Das sind Versammlungen, mit denen wir uns versammeln, denen wir diese praktische Gemeinschaft haben, die wir kennen. Das sieht erstmal ganz gut aus, weil wir diese Symbole dankenswerterweise sehr groß gemacht haben. Also hier könnte man meinen, da passt kaum noch ein Ungläubiger zwischen. Im Ruhrpott, das sind aber 8 Millionen Menschen. Und ich weiß nicht, ob auch 500 Geschwister kommen in Gemeinschaft mit uns im Ruhrpott. Gut. Es fällt auf jeden Fall auf, ganz grob, da oben ist fast nichts. Ist da ein Schlaber irgendwo rum. Und ja, Berlin und so. Und hier unten ist auch fast nichts. Sehr wenig. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wir waren in Schwerin gewesen. Wer geht da hin? Wir reden hier über Mission. Aber es ist genau richtig. Es fängt zu Hause an. Aber beten wir denn mal dafür? Da oben die Kinder, die haben zum Teil okkult belastete Eltern. Die sehen krasse Sachen in ihrem Haus. Die sind total satanisch beeinflusst. Die Kinder, das ist zum Weinen, dass man dafür Zeugnisse hört. Das ist richtig Missionsfeld, wenn man es mal so nennen will. Aber wer geht da hin? Wer hört den Ruf, dorthin zu gehen, dort missionarische Arbeit zu machen? Wir haben diese Vision nicht so sehr. Wir haben diese Sicht nicht so sehr. Für uns ist Mission und Aussendung und Ruf in die Mission, das geht eben sehr weit dann in oft in eine andere Kultur, irgendwo anders hin, aber wir müssen auch offen sein, wo der Herr uns hinsenden will, vielleicht auch im eigenen Land oder in benachbarte Länder. Wie ist unsere Sichtweise? Sehen wir das als ein Problem? Sehen wir das als ein Problem? Sehen wir das als ein Problem, als eine Herausforderung? Oder sagen wir, nee, ist doch alles in Ordnung, wir wollen doch dankbar sein für das, was wir haben. Absolut wollen wir dankbar sein für das, was wir haben. Aber die Leute wollen auch dankbar sein für das, was sie nicht haben, was wir ihnen bringen müssen. Wir wollen hingehen, auch diese Menschen, die das Evangelium bringen. Und die Wahrheit darüber, wie man sich versammelt, so wie das Neue Testament das zeigt. Wie viele sehnen sich nach so etwas. Das Evangelium soll sich ausbreiten. Das ist dieser ganze Gedanke dabei, dass man eben nicht einfach stagniert und da stehen bleibt, wo man ist, sondern es soll weitergehen. Der Herr Jesus, ich erwähne mal diese Stelle in Apostelgeschichte 1, wenn man schnell drüber wegliest, er sagt ihr nicht, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem oder Judäa oder Samaria oder einige bis an das Ende der Erde, sondern er sagt zu ihnen, ihr werdet meine Zeugen sein sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria. Nicht oder Samaria, und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und genau so ist es ja gekommen. Die haben vor der Haustür angefangen, vor dem Tempel, am gefährlichsten Ort, den es gab für sie. Und dann ging es los. Dann sind sie herausgegangen. Auch andere. Zwangsläufig. Thomas ist bis nach Südindien gekommen, angeblich. Zu uns sind sie auch irgendwann gekommen, sonst wären wir alle nicht hier. Zum Glück hatten sie diese Vision, rauszugehen, weiterzumachen. Und Paulus hatte das auch. Er hat sich beeifert, das Evangelium zu predigen, nicht da, wo Christus genannt worden ist. Und später schreibt er in den Korinthern, er wollte immer weit über sie hinaus, er wollte immer weiter. Er spricht den Römern, ich komme nach Rom, dann geht es nach Spanien, weiter, weiter, weiter. Und das müssen wir uns auch in unser Herz mal einfach, den Herrn mal bitten, dass er uns das mal warm macht, zu sagen, okay, ich fange jetzt mein Dorf an und dann weiter, geht zum nächsten Dorf. Mal die Straßen abgrasen, an die Haustüren gehen, einfach mal jeden informieren. So, ich wollte Ihnen das sagen, geht's weiter. Und dann werden wir sehen, wie der Herr führt, wie der Herr uns weiterführt, wie der Herr auch die nächste Tür öffnet. Das fängt vor der Haustür an. Ich könnte das nicht mehr unterstreichen. Und wenn wir diese Vision haben, dann werden wir auch in den Wunsch des Herrn einsteigen, in dieses Gebet, den Herrn zu bitten, dass er doch Arbeiter aussendet. Weil dann sehen wir, dass der Arbeiter wirklich wenige sind. Aber es kommt auf unsere Vision an. Coca-Cola hat die Vision, ganz einfach. Es soll eine Cola in die Hand von jedem Menschen kommen. Das kriegen die Vertriebler, kriegen das gesagt. Das ist unser Ziel. Und die sind eigentlich sehr gut darin gewesen. Denn was machen die, wenn die so einen Auftrag bekommen? Die setzen sich hin und denken drüber nach. Wie machen wir das denn? Dass alle Menschen Cola trinken. Wir besetzen die Cola-Flaschen in ihre Sprachen. In allen möglichen verschiedenen Sprachen. Wir passen das kulturell an. Und dann geht's los. Dann fahren wir hin. Über Stock und Stein. Sind sehr erfinderisch. Und in den letzten Regionen, egal, oben in den Bergen, keine Ahnung, das Letzte, was man findet, ist Cola. Die findet man anscheinend fast überall. Mit welchem Eifer das Zeug verbreitet worden ist. Das sind übrigens keine Verkäufer. Die haben sich nicht rot angezogen. Es werden große Gefahren auf sich genommen. Großes Risiko. Und wir müssen uns einfach diese Frage stellen, ja, welches Risiko nehmen wir auf uns, um das Evangelium zu verbreiten? Ich las in einem Magazin, einer Zeitschrift, die heißt Scripture Truth, 1930, da schreibt ein Bruder, es wurde veröffentlicht, ist ein Missionar gewesen, war ziemlich entrüstet. Er arbeitet im belgischen Kongo und er sagte da, nach dem belgischen Kongo hier haben die Kolonialmächte, also Belgien war das, haben Arbeitsstellen ausgeschrieben, 800 Arbeitsstellen, um irgendwas zu bauen, Eisenbahn oder irgendwas. Und sie haben 15.000 Bewerbungen bekommen. Belgischer Kongo hieß damals Malaria, super heiß, keine Klimaanlage, nichts, Krankheit, Fieber, alles, total widrige Umstände, aber gutes Gehalt. 15.000 Bewerbungen. Und dieser Bruder sagt, ich habe jetzt 70 Missionsvorträge gehalten in England, hoch und runter. Und ich habe nicht einen einzigen, der sich für das interessiert, für die Arbeit. Für das Werk des Herrn. Damals wurden solche Briefe noch abgedruckt. Hat mich wirklich getroffen auch. Die haben wirklich noch diese Last gehabt, um zu merken, da ist doch irgendwas komisch dran. Was geben wir alles, was setzen wir alles ein? Die besten Jahre unseres Lebens, um alles Mögliche vorwärts zu treiben. Aber für die Mission, für das Evangelium, da gibt es sofort viele, viele Fragen. Man muss sehr, sehr weise sein und Vorsicht, Vorsicht. Und Gott hat uns ja auch Verstand gegeben und so weiter und so weiter. Wir werden ja nicht müde und unkreativ, Ausflüchte zu finden, warum es nicht vielleicht auch noch sein kann, dass genau der gleiche Eifer immer mindestens im Evangelium gefordert wäre und angebracht wäre. Aber es gibt ein paar, die haben das wirklich verstanden. Durch die Gnade des Herrn. Und ich möchte jetzt nochmal hier ganz kurz, und ich komme langsam zum Ende, auf das Alter von einigen Missionaren hinweisen, die noch mehr oder weniger bekannt sind. Hudson Taylor mit 21 losgezogen, David Livingstone mit 27, Charles Studd, Baseballspieler, Nationalspieler, mit 25, Amy Carmichael mit 24, James Fraser mit 22, Adoniram Judson 25. Was habe ich denn gemacht mit 21? Will euch das überhaupt nicht erzählen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der auch das Alter des Erwachsenwerdens immer später erreicht ist. Heutzutage kann einer, man fragt jemanden nach dem Wochenende, was hast du gemacht? Wochenende? 30-Jährigen. Ja, ich habe Playstation gespielt, habe gezockt, ganz Wochenende. Und er schämt sich noch nicht mal. Wenn das so weitergeht, werden wir irgendwann erwachsene Menschen im Sandkasten spielen sehen. Und es wird keiner komisch finden. Also wie verweichlicht wir geworden sind und wie unerwachsen und unreif, selbst Menschen, die offiziell erwachsen sind. Mit 21 Jahren, ich bin jetzt 40, bin 40 Jahre alt, ich bin ja immer noch ein junger Bruder. Mit 40 Jahren waren das, ich sage jetzt mal, das waren Generäle in der Armee Gottes. Die hatten mit 40 Jahren hatten die Verantwortung für mehrere hundert Missionare zum Teil. Mehrere hundert Missionare in der China-Inland-Mission. Die machten keine Playstation am Wochenende. Und ich möchte dir mal die Frage stellen, wo stehst du in deinem Reifezustand? Welche Herausforderungen nehmen wir an? Was geben wir uns? Ja, wie,
Sind wir bereit, Dinge auch mal anzupacken, auch mal größere Herausforderungen und zu sagen, okay, das ist jetzt dran. Ja. Mit 21 bist du auch kein Kleinkind mehr. Natürlich waren die auch damals, muss man auch dazu sagen, die waren auch früher reif, weil die ganze Gesellschaft so war. Mit 20 hatten die schon alle einen Job, die waren ausgelernt, die fingen an früher zu studieren und so weiter. Das ist alles richtig. Deswegen kannst du auch jedes dieser Alter, schlag 5 Jahre drauf, dann sind wir immer noch sehr früh unterwegs. Und praktisch bedeutet das, dass du in dem Alter, nehmen wir jetzt mal 21 oder 22 Jahre, da bist du noch fit körperlich, du lernst schneller eine Sprache, viel schneller. Mit 35 Jahren eine Sprache lernen, ist anstrengend. Du hältst Fieber besser aus und Krankheiten, bist einfach schneller wieder fit. Du bist in dem Alter vielleicht noch nicht verheiratet. Das hat auch große Vorteile, auch ledig zu sein, wenn man in die Mission geht, wenn man verheiratet ist und hat 3, 4, 5 Kinder. Das ist eine Menge Arbeit. Das ist ganz schön kompliziert. Ich bin dankbar, alles, was ich erleben durfte. Aber es ist richtig anstrengend. Wenn du alleine bist, bist du noch viel flexibler und so weiter. Ich möchte das einfach mal zur Erwägung geben. Und wenn du mit 23 aufs Missionsfeld gehst, der Herr ruft dich, das entscheidest natürlich nicht du. Du bist 10 Jahre da und der Herr kann dir erstens auch eine Schwester aufs Missionsfeld schicken, die dir dann dabei hilft. Und du kommst zurück und du kannst dann immer noch heiraten, bis 33 Jahre alt. Es sind die besten Jahre deines Lebens. Es sind die besten Jahre deines Lebens. Wem geben wir die besten Jahre unseres Lebens? Das waren jetzt Namen, die wir zum Teil vielleicht ein bisschen kennen, weil sie bekannt waren. Hier sind wir ein bisschen näher dran an uns. Helen Vorhofer in Ägypten. Die sind jetzt auch in Gemeinschaft mit uns gewesen. Alle Orden, Pöhner, Kolumbien. Die waren auch alle sehr jung. Heinrich Ruck, Wilhelm Koll, 25 Jahre. Das war früher Standard. Das war früher Standard, dass sie in diesem Alter losgingen. Einfach mal zum Nachdenken. Die Bedürfnisse sind riesig groß. Ich zeige euch jetzt noch 5 Bilder am Ende, dann sind wir auch fertig. Ist jetzt mal egal, dass es sich um Indien handelt. Ich möchte einfach nur sagen, die Türen sind weit offen an vielen Orten noch, um vielen Menschen das Evangelium zu verkündigen. Hier ist ein College, das sind zu 80% Hindu-Studenten. Viele von denen haben noch nie das Evangelium gehört, wirklich. Und die haben es auf jeden Fall sehr viele von denen noch nie verstanden gehabt. Und man hatte da die Gelegenheit, jeden Morgen ihnen das Evangelium zu verkündigen. Eine Freude, ich kann es euch nicht sagen, was es für eine Freude für mein Herz gewesen ist. Hier, Cottage Meetings oder Hausevangelisationen. Einfach einladen, die Nachbarn, die Freunde, und dann sitzen da 20, 30, 40, 50 Leute, manchmal noch mehr, und hören das Evangelium, man kann predigen. Diese Möglichkeiten gibt es heute. Das ist in einer lutheranischen Kirche. Diese Menschen sitzen da, die meisten von ihnen das Evangelium überhaupt noch nie verstanden. Die hören nur das Gesetz gepredigt oder nur sehr, sehr verfälschte Dinge, Politik und irgendwelche komischen Geschichten. Und man kann da hingehen und als Weiser wird man eingeladen und kann da hingehen und predigen. Hier haben wir eine Evangelisation gemacht, da haben wir 500 Flyer gedruckt und sind ungefähr 600 gekommen. Wir wollen ja jetzt nicht nur pragmatisch denken. Wir reden jetzt über Zahlen und so weiter. Aber wir machen das ja auch mal. Gott hat uns ja einen Verstand gegeben. Und es ist jetzt so, wenn du weißt, ich kann 500 Flyer drucken an einem Ort dieser Erde und dann austeilen, da kommen 600 Leute. Dann macht es Sinn, da die Kraft zu investieren. Und hier drucken wir 5000 Flyer und es kommen 5. Also rein vom Wirtschaftlichen her macht es sehr, sehr viel Sinn, in diese Gebiete zu gehen. Das ist eine sehr logische Investition unserer Kraft und Energie. Und wenn man ein kleines bisschen Hilfsgüter verteilt, man bringt ein bisschen Klamotten mit oder ein bisschen was zu essen oder irgendwelche kleinen Geschichten, hat man sofort das Teil des Dorfes um sich herum und kann das Evangelium verkündigen. Und das ist unsere Möglichkeit, die es gibt. Ich rede jetzt mal von Indien. Jens, du wirst uns von Peru vielleicht andere Sachen sagen. Oder der Philipp in Afrika. Die haben über 1 Million von diesen kleinen Traktate da verteilt, diese kleinen Kalender, Lesezeichen, ja. Über 1 Million. Fahren da durch die Dörfer und schmeißen das quasi aus dem Fenster und das landet kaum auf dem Boden, weil die Kinder angerannt kommen und nehmen das mit. Die Türen sind in so vielen Ländern, sind sie so weit offen. Die Frage ist, haben wir diesen Blick? Und ich ende mit 2. Könige 7. mit der ganz bekannten Geschichte von den 4 Leprakranken in Samaria, die belagert waren durch die Syrer und die sich die ein ganz einfaches Kalkül machen, auch wieder ganz, ganz vernunftsbasiert. Die sagen, wir sterben ja sowieso. Entweder wir sterben hier an unserer Krankheit oder die Syrer töten uns. Also sind wir die idealen Typen, um ein Risiko einzugehen. Wir können es wirklich riskieren. Wir können riskieren, rauszugehen in das Lager, uns einfach mal zu versuchen. Vielleicht lassen wir uns ja am Leben. Und letzte Chance. Und seht ihr, ich übertrage das mal auf uns. Die ungläubigen Menschen, die haben alles zu verlieren, wenn die missionieren würden, wenn die irgendein Risiko eingehen, haben sie alles zu verlieren, weil sie nur dieses Leben haben. Aber wir haben die Ewigkeit im Himmel vor uns. Wir haben schon gewonnen. Und die Frage ist, wir sind also in einer ähnlichen Situation und können sagen, wir haben eigentlich alles nur zu gewinnen, wenn wir alles investieren, wenn wir rausgehen und Risiko auf uns nehmen. Sag das zu mir selbst auch. Aber so oft hängen wir noch an unserem, ja, an unserem Komfort, an unserer Situation und wollen kein Risiko eingehen, wollen das nicht machen. Die ziehen los. Und was entdecken sie? Sie entdecken, das ganze Lager ist leer. Und dann stopfen die sich richtig die Taschen voll. 2. Könige 7, Vers 8. Als nun jene Aussätzige an das Ende des Lagers kamen, gingen sie in ein Zelt und aßen und tranken. Und sie nahmen daraus Silber und Gold und Kleider und gingen hin und verbargen es. Und vielleicht machen wir was Ähnliches. Wir verbergen die Talente, die wir bekommen haben, auch. Sie haben es verborgen. Und sie kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen daraus und gingen hin und verbargen es. Aber dann kommt das Wunderbare. Dann kommt dieser Visionswechsel. Dann bekommen die plötzlich gehen die Augen auf. Da sprachen sie einer zum anderen. Wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt. Bitten wir den Herrn, dass er uns die Augen öffnet für die Bedürfnisse. Dass er uns seinen Blick gibt für diese Welt.